Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Armin Himmelrath. Schönen guten Tag. Abitur im Normalbetrieb? Fragezeichen. Die Zukunft der Reifeprüfung. Das ist heute unser Thema. Und der Anlass ist natürlich, dass die Corona-Phase sich dem Ende zuneigt. Jedenfalls die, die Auswirkungen hatte auf das Abitur und auf die Abiturprüfungen. Zum letzten Mal gibt's in einigen Bundesländern in diesem Jahr leichte Corona-Erleichterungen für die Prüflinge. Wir wollen aber weiterreden auch darüber, was das Abitur heute bedeutet und was es aussagt. Das alles gerne mit Ihnen bei Campus und Karriere am Samstagnachmittag. In Sachen Abitur gab es ja diese Woche eine für uns jedenfalls aus redaktioneller Sicht ungeplante Aktualität. Die Schwierigkeiten in Nordrhein-Westfalen, die technischen Schwierigkeiten beim Download und dann darauf folgend die Verschiebung der Abiturprüfungen, die eigentlich, der Abiturklausuren, die eigentlich am Mittwoch geplant waren und dann zwei Tage später stattfinden mussten. Aber das eigentliche Thema dahinter ist ein anderes, denn in diesen Tagen werden bundesweit Hunderttausende Schülerinnen und Schüler ihre Abiturklausuren schreiben, zum letzten Mal zu einer Klausur antreten ihrer Schullaufbahn und dann stehen Noten und Punkte im Mittelpunkt und die Frage, was sagt das denn hinterher aus, wenn da eine bestimmte Abiturdurchschnittsnote bei herauskommt? Sie kann Türen öffnen zu bestimmten Studiengängen, zu bestimmten Ausbildungsgängen. Sie kann ja bestimmte Voraussagen möglicherweise treffen für den weiteren Lebensverlauf. Oder diese Türen können eben auch verschlossen bleiben. Und dass wir uns das genauer anschauen, das wollen wir heute hier bei Campus und Karriere leisten, wie man den Anspruch auf diese wichtige Prüfung mit Leben füllen kann. Dass es eben eine Prüfung ist, die etwas aussagt über die Fähigkeiten und über die Chancen desjenigen, der diese Prüfung ablegt. Stimmt die These von der schleichenden Entwertung der Hochschulzugangsberechtigung zum Beispiel? Es gibt ja immer wieder Klagen darüber, dass es zu viele gute Noten gibt. Manchmal ist sogar von Akademisierungswahn ganz schlagwortartig die Rede. Und wir wollen uns das genauer anschauen. Gerne mit Ihnen. Rufen Sie uns an. Ich freue mich sehr, wenn Sie sich melden, wenn Sie von Ihren Erfahrungen, Ihren Ansichten, Ihren Fragen berichten und uns die mit in die Sendung hineingeben. Ich bin aber nicht alleine, habe hier eine Runde von Expertinnen und Experten, die sich in dem Thema auch auskennen und ganz unterschiedlich darauf schauen. Dabei ist unter anderem Birgit Spienert. Sie ist Professorin für Psychologie an der Uni in Heidelberg. Guten Tag, Frau Spienert.
Guten Tag.
Mit dabei ist auch Helena Haré von der Landesschülervertretung Thüringen. Dort ist sie Vorstandsvorsitzende und gleichzeitig Schülerin am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Weimar. Guten Tag, Frau Haré.
Guten Tag.
Und im Studio in Köln Dirk Schnelle vom Ministerium für Schule und Bildung in Nordrhein-Westfalen, dort Abteilungsleiter für das Schulthema. Guten Tag, Herr Schnelle.
Guten Tag.
Und gerne, wie gesagt, mit Ihnen, meine Damen und Herren. Melden Sie sich unter der 00800 4464 4464 oder schicken Sie uns eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Herr Schnelle, lassen Sie uns beginnen. Sie haben in dieser Woche auch mit den Abiturklausuren begonnen und hatten dann, haben Sie eben im Vorgespräch gesagt, dann seit Dienstag doch ein bisschen weniger Schlaf bekommen, weil eben die Probleme mit der Datenübertragung dazwischen kamen. Ist das Thema jetzt abgeräumt?
Also zuerst mal, ob ich weniger oder mehr geschlafen habe, spielt eigentlich eine völlig unbedeutende Rolle. Das Entscheidende ist das, was den Abiturientinnen und Abiturienten zugemutet werden musste. Und das vielleicht vorweg, auch im Namen von Frau Ministerin Feller nochmal ausdrücklich die Entschuldigung für das, was passiert ist. Sowas darf nicht passieren und es ist passiert. Und das Bedauern da auf unserer Seite ist wirklich, wirklich riesig groß. Und einschließen möchte ich dabei auch ausdrücklich die Lehrkräfte und die Schulleitungen, die den ganzen Tag gewartet haben, die ausgeharrt haben bis in den Abend. Und für Lehrer ist das eine wahnsinnige Anspannung. Die fiebern mit ihren Schülerinnen und Schülern. Und wenn man dann am Ende des Tages eine so niederschmetternde Nachricht bekommt, dann ist das schlimm. Und da muss man auch wirklich sagen, das tut uns unglaublich leid. Aber was ist passiert? Also wir hatten bis um 11 Uhr an dem Dienstag, wo die Downloads stattfinden sollten, überhaupt keine Anzeichen, dass es irgendwie in der Form Probleme geben könnten. Alle Tests, alle Praxisanwendungen waren erfolgreich. Und erst so gegen 14 Uhr wurde dann deutlich, wir haben ein wirklich echt großes Problem. Die IT-Experten haben zwar zurückgemeldet, ne, wir brauchen noch 20 Minuten, dann haben wir es im Griff, dann haben wir auf jeden Fall eine Lösung, aber das zog sich und eine echte Lösung ist eben dann nicht mehr gekommen und wir haben dann intern eine alternative Lösung aufgestellt, die auch funktioniert hätte. Da war es aber schon irgendwo gegen 18, 19 Uhr. Und ja, man sitzt da vor und wir haben einen eigenen sicheren Server im Schulministerium bestückt mit den Aufgaben. Und jeder, der mal ein Update gemacht hat an einem Computer oder an einem Handy, kennt es vielleicht. Es sind 50%, erreicht 55%, 96%. Und dann ist ein weiterer Fehler passiert und das ganze System bricht zusammen. Also wirklich. Die Lösung war greifbar nah und dann ist das alles zerbröselt und das, wie gesagt, das tut uns unendlich leid und jetzt der Blick nach vorne. Seitdem in den letzten Tagen hatte alles absolut normal geklappt. Das war absolut im normalen Bereich. Das ist eine Riesenerleichterung für alle, die damit zu tun haben, insbesondere aber natürlich für die Schulen und ganz besonders für die Abiturientinnen und Abiturienten. Jetzt drücken wir alle Daumen, dass das auch so weitergeht, aber davon gehen wir aus.
Das ist ja auch gar nicht so unser Hauptthema heute. Wir wollen ja ein bisschen mehr schauen, sozusagen, was man mit dem Abitur insgesamt anstellen kann und ob es vielleicht Reformbedarf gibt, ob es Ideen gibt, damit anders umzugehen. Frau Spienert, Sie beschäftigen sich aus der Sicht der Hochschulen und aus der Sicht einer Psychologin mit dem Thema Hochschulzugang und Hochschulzugangsberechtigung, haben unter anderem für die Psychologie auch an einem alternativen Auswahlverfahren mitgearbeitet, mit dem man Studierende finden kann. Würden Sie sagen, sowas, was diese Woche passiert ist, und es gibt ja weitere Meldungen, zum Beispiel, dass in Bremen gestern bekannt wurde, dass dort in Abiturklausuren zum Teil überhaupt keine Bewertung stattgefunden hat und sie trotzdem dann als bestanden gewertet wurde. Wenn man solche Meldungen hört, wird da sozusagen das Abitur als Ganzes in Frage gestellt aus Ihrer Sicht?
Es ist auf jeden Fall sehr bedauerlich, dass diese Fälle immer bekannt werden, wenn Abiturprüfungen anstehen. Aber all das sind Probleme, die man in den Griff bekommen kann. Und daran wird ja gearbeitet, wie wir gerade gehört haben. Aber ja, es wirft einen Schatten auf das Abitur, wenn das nicht professionell durchlaufen kann. Die Schülerinnen und Schüler sind aufgefordert, ihre Bestleistung zu zeigen. Und wenn das die Durchführenden nicht genauso tun, dann wirft es einen großen Schatten. Gleichzeitig denke ich, das Abitur hat auch heute noch eine riesengroße Bedeutung. Es ist auch nicht so schlecht, wie es manchmal geredet wird. Und dennoch ist es auch nicht so gut, wie es sein müsste, um die wichtigen Funktionen zu erfüllen, die es erfüllen soll. Und deshalb basteln wir, wenn wir über den Übergang Schule-Hochschule nachdenken, an Alternativen, die sich nicht mehr rein auf das Abitur verlassen, aber die natürlich weiterhin auch das Abitur als einen ganz zentralen Baustein berücksichtigen.
Dann holen wir doch Helena Haré dazu, die als Schülerin noch vor dem Abitur steht. Frau Haré, wie wichtig ist Ihnen dieser Abschluss?
Extrem wichtig. Wir Schüler leben ja sowieso in einer Bubble, wo das Abi das Zentrum ist, worum es sich alles dreht. Und dadurch ist natürlich das Abitur, ich als Elfklässlerin, umso wichtiger. Aber wenn man dann einmal rauszoomt und mal überlegt, wie wichtig ist denn das Abitur im späteren Leben, nachdem ich mich vielleicht an einer Uni beworben habe, dann sieht man, dass das Abitur dann gar nicht mal so wichtig ist, wie man es immer als Schüler denkt.
Also es taugt als Türöffner und dann nimmt die Bedeutung rapide ab. Ist das Ihre Wahrnehmung?
Richtig, ja.
Frau Spienert, Sie haben gerade gesagt, das Abitur ist nicht immer so gut, wie es eigentlich sein könnte und leistet nicht all das, was es leisten können sollte. Was soll es denn leisten?
Es soll ja ausdrücken, im Prinzip, was jemand kann. Es soll ein Ausdruck der Kompetenzen sein. Und dazu müsste es natürlich das Gleiche bedeuten. Die Eins, die von einer bestimmten Schulform aus einem bestimmten Bundesland kommt, soll bitte das Gleiche ausdrücken wie aus einem anderen Kontext stammende Noten. Und das ist leider nicht der Fall. Und die häufig angesprochene Noteninflation ist ein Ausdruck davon. Also wenn es überall in gleicher Weise inflationär wäre, wäre es nochmal was anderes. Aber es ist eben auch unterschiedlich inflationär. Und all das sind eben Indikatoren dafür, dass diese wichtige Funktion, dieses Ausdrücken, was kann jemand, wer hat dann wahrscheinlich auch die besten Voraussetzungen, ein Studium erfolgreich zu absolvieren, dass das Abitur das eben heute nicht mehr so gut kann, wie das mal der Fall war.
Fühlen Sie sich da, Herr Schnelle, ein bisschen benachteiligt mit dem Standort Nordrhein-Westfalen? Wenn man sich zum Beispiel die Abiturdurchschnitte des vergangenen Jahres anschaut, dann sieht man, dass Nordrhein-Westfalen da auf eine 2,4 kommt, mit einigen anderen Bundesländern, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen, Schleswig-Holstein. Aber wenn man zum Beispiel nach Thüringen schaut, wo Frau Haré sitzt, dann gibt es da einen Durchschnitt im Abitur von 2,0. Da ist ja dann schon Chancengleichheit, beispielsweise bei der Bewerbung um einen NC-Studienplatz. Ist die da überhaupt noch gegeben?
Ja, ich glaube schon, dass Chancengleichheit gegeben ist, vielleicht aber auch, und da muss man sich ehrlich machen, nicht in dem Umfang, wie man das sich eigentlich erhoffen darf. Und die Kultusministerkonferenz hat Mitte März da eine wegweisende Entscheidung getroffen, nämlich zu sagen, wir müssen alles daran setzen, dass die Abiturprüfungen und auch die Vorgaben, die Kompetenzen, die erworben werden, es geht ja im Kern weniger um die eigentliche Prüfung, sondern im Kern darum, dass die jungen Menschen auf dem Weg durch die Schule auch wirklich viele Kompetenzen erwerben fürs weitere Leben, dass man da sich eben committet und sagt, jetzt brauchen wir hier eine bessere Vergleichbarkeit. Und das hat man geschafft Mitte März. Und damit sind, glaube ich, wichtige Leitplanken gesetzt, mit denen wir als Bundesländer dann auch besser umgehen können jetzt wieder.
Würden Sie sich, Frau Haré, eine andere Form der Abschlussprüfung wünschen?
Das ist sehr schwierig zu beantworten, weil es ein sehr kompliziertes Konstrukt ist. Aber natürlich würde ich mir natürlich auch wünschen, dass das Abitur vergleichbarer ist, dass wenn ich mich an einer anderen Uni bewerbe, die vielleicht nicht in Thüringen ist, dass ich da genauso gute Chancen habe wie jemand aus Bremen. Aber da wäre natürlich die Möglichkeit, ein zentrales Abitur anzuforcieren, was aber natürlich auch manche Probleme mit sich bringen kann. Dadurch, dass das Abitur nie komplett vergleichbar sein kann oder objektiv sein kann, weil da immer diese zwischenmenschliche Komponente mit reinzählt, unter anderem.
Sie sind ja als Landesschülervertreterin auch im Kontakt mit dem Ministerium. Das ist dann eben in Thüringen das Schulministerium. Wie häufig reden Sie über dieses Thema Abitur und diese Prüfung, die im Grunde ja die Hochschulzugangsberechtigung dann darstellen soll?
Wir haben im Zuge der Corona-Pandemie viel mit dem Ministerium über das Abitur gesprochen, erst recht was Nachteilsausgleich anging und wie man das Ganze so fair wie möglich für die Schüler gestalten kann. Aber für uns war natürlich auch ein weiteres Thema die BEF, also der 10. Klasse-Abschluss in Thüringen, wie man das Ganze fair gestalten kann gegenüber den anderen Ländern, was ja ein ziemlich ähnliches Thema zum Abitur darstellt.
Jetzt haben Sie ein wichtiges Stichwort genannt, Fairness. Frau Spienert, würden Sie sagen, dass wenn wir auf das Abitur und die Abiturprüfungen schauen und auch auf das, was an Prüfungserleichterungen dort eingebaut wurde im Zuge der Pandemie in den vergangenen 3 Jahren, ist das einigermaßen fair abgelaufen?
Oh je, das ist natürlich sehr schwer zu sagen. Es ist ja so ein unüberblickbar großer Bereich. Da passieren natürlich Dinge, die nicht fair sind. Insgesamt gab es die Vorgabe, niemand soll wegen Corona jetzt schlechter dastehen. Das hat in vielen Fällen dazu geführt, dass man ein bisschen bevorzugt dann dagestanden hat. Und natürlich sind das alles Dinge, die dem entgegenlaufen, dass man gerne dem Abitur ansehen möchte, was für Kompetenzen stecken dahinter. Also so richtig fair ist es gerade durch Corona nicht geworden. Aber man kann es, theoretisch kann man es sehr viel besser machen. Stichwort Zentralabitur, das wäre eine Möglichkeit. Das wissen wir aus vielen Studien dazu, dass das eine Möglichkeit ist, es fairer zu machen, als es bislang war.
Ist das ein Thema, Herr Schnelle, über das Sie auch diskutieren, ob man sozusagen, ja, man muss ja sagen, Landeskompetenz oder Landeshoheit dann abgibt und mehr in zentrale Aufgaben Richtung Zentralabitur verlagert?
Also das ist im Moment kein Thema in den Bundesländern. Ich glaube auch nicht, dass alles besser wird, wenn irgendetwas zentral gesteuert wird oder noch zentraler, als es jetzt ist. Also die Entscheidung zu sagen, die Länder committen sich und nehmen sich gemeinsame Leitplanken, an die sie sich halten wollen, ist der wichtige Schritt. Und wir brauchen auch, weil die Bundesländer einfach auch unterschiedlich sind, auch unterschiedliche Antworten in gewissen Gestaltungsspielräumen. Also in Nordrhein-Westfalen haben wir jetzt einen großen Prozess aufgelegt mit allen Beteiligten, also mit Schülervertretungen, Lehrervertretungen, mit den Parteien im Landtag und. Und mit denen gemeinsam diskutieren wir gerade, wie kann man ein Abitur im Rahmen dieser Leitplanken auch zukunftsfähig gestalten. Ne? Und da spielt eben eine Rolle, das bringen die Schülerinnen und Schüler, Frau Haré hat es gesagt, auch wirklich sehr gut ein, zu sagen, welche alternativen Prüfungsformate sind denkbar, die einerseits die Vergleichbarkeit sicherstellen, aber andererseits auch den Blick nach vorne richten und sagen, was ist jetzt eigentlich zukunftsfähig?
Das Abitur und wie es aussehen könnte, wie es aktuell aussieht und wie es vielleicht auch gar nicht aussehen sollte, das ist unser Thema heute. Sie können gerne anrufen. Angerufen hat Frau Fössler. Guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Was hat Sie zum Hörer greifen lassen oder zum Handy?
Meine wahrscheinlich noch nicht verarbeitete oder traumatische Erfahrung der Schulzeit und mein nicht bestandenes Abitur, was mir bis heute ein wenig nachhängt.
Oh je, woran lag's?
Ja, es lag daran, dass, also ich bin 38 Jahre alt, also meine Schulzeit ist schon ein bisschen her. Ich bin in Schleswig-Holstein zur Schule gegangen und das war ein Gymnasium, auf dem uns vor allem mitgeteilt worden ist von der Lehrerseite, dass wir, wenn wir hier nicht Abitur bestehen oder schlechte Noten haben, dass wir auf jeden Fall jämmerlich in der Gosse landen werden. Das war so der Tonus, den es da gab.
Sie rufen aber jetzt nicht aus der Gosse an, ne?
Nein, ich bin gar nicht in der Gosse und das ist ja genau das Ding. Also man muss halt irgendwie wahnsinnig viel, um da, also das ist so die Stimmung, mit der man dann irgendwie so als junger Mensch irgendwie sowas überlegt, okay, was will ich machen, was sind meine Chancen? Und ich finde halt, dass ein Abitur haben oder nicht derartig, also zumindest nach meinem Empfinden irgendwie derartig wichtig ist, wie das weitere Leben verläuft, ist halt, also ich glaube nicht, dass es der Sache gerecht wird. Ich hatte ja auch geschrieben, dass ich mittlerweile in akademischen Abschluss habe, ohne Abitur und dass auch ich die erste Akademikerin in meiner Familie bin, weil ich also auf dem zweiten Bildungsweg sozusagen neben der Arbeit sehr, sehr viel Zeit und so weiter investiert habe, um das zu bekommen und das auch nur zufällig war, weil in NRW andere Regeln gelten als hier in Berlin und so weiter und das ist einfach so schwierig und der Fakt, dass ich das geschafft habe und sogar mit einer ziemlich guten Note abgeschlossen habe, zeigt ja, dass man vielleicht nicht unbedingt ein Abitur haben muss, um ein Studium zu bestehen.
Frau Spinert, das ist ein Fall für Sie, glaube ich.
Ja, toll zu hören, Ihre Geschichte. Das gibt es natürlich, dass jemand im Abitur aus irgendwelchen Gründen nicht gezeigt hat, was er oder sie kann und das vielleicht auch als Ansporn nimmt, um danach es so richtig allen zu zeigen. Und das haben Sie gemacht, das ist super. Und Sie haben auch völlig recht, man braucht nicht unbedingt ein Abitur, um zu studieren. Das haben wir ja jetzt auch. Man kann auch ohne Abitur studieren. Bei manchen Studiengängen ist es dann besonders schwierig reinzukommen, weil die halt so nachgefragt sind. Aber da muss man dann auch einfach eine Regelung finden. Wie kriegt man das hin, wenn so viele Medizin oder Psychologie studieren wollen? Da haben wir ja jetzt Zugangstest. Das ginge also auch völlig ohne Abitur. Aber wir haben in den Gesetzen im Moment noch drinstehen, dass das Abitur eine wichtige Voraussetzung ist. Und das könnte man natürlich vom juristischen Standpunkt nochmal überlegen, ob man das auf Dauer so beibehalten will.
Aber da frage ich nochmal nach, Frau Spinert. Sie suchen ja auch selber mit aus, wer bei Ihnen studiert. Sind da selber beteiligt, haben eben diesen Test auch mitentwickelt. Brauchen wir dann das Abitur auf dieser Ebene überhaupt noch?
Also wir brauchen es, wie gesagt, als eine juristische Vorgabe. Wir dürfen nicht zulassen, ohne dass wir auch das berücksichtigen. Aber wir dürfen, nein, wir müssen sogar ein zweites Kriterium mit erheblichem Gewicht einbeziehen. Und da haben wir uns in der Psychologie wie in der Medizin auch für einen Studierendenauswahltest entschieden, der bestimmte Kompetenzen prüft. Und damit hätte jetzt auch jemand ohne Abitur eine Chance, in diesem Test zu zeigen, was er oder sie kann. Und da wissen wir, dass dieser Test mindestens genauso gut wie das Abitur vorhersagen kann, ob jemand im Studium die Leistungen erbringt, die für ein erfolgreiches Studium nötig sind. Und das ist ja schon mal eine tolle Sache, dass man also dann an einem Testtag nochmal zeigen kann, was man drauf hat und dass das genauso gut wie das Abitur in manchen Fällen sogar besser das vorhersagen kann.
Frau Forstler, wie haben Sie das denn gemacht? Sie haben gesagt, Sie haben dann noch einen akademischen Weg eingeschlagen. Was war sozusagen die Hürde, die Sie dafür überspringen mussten? Wie konnten Sie nachweisen, dass Sie dafür geeignet sind?
Bei mir war es so, dass ich an der Hochschule des Bundes in Nordrhein-Westfalen studiert habe über meine Behörde. Ich habe angefangen, in der Bundesverwaltung zu arbeiten und das wurde 2014 für Tarifbeschäftigte geöffnet. Das heißt, ich hatte mit meiner Ausbildung, also man musste eine mindestens 3-jährige Ausbildung haben und 3 Jahre Berufserfahrung. Und damit hatte ich sozusagen diesen Hochschulzugang.
Als Sie das gerade erwähnt haben, dass das in NRW war, ging ein Lächeln über das Gesicht von Herrn Schnelle.
Ja, ist so. Also ich meine, ich lebe in Berlin, ich bin aufgewachsen in Schleswig-Holstein, da hätte ich das alles nicht. Also es war ein Konglomerat an mehreren Zufällen, auch ein bisschen Glück und so weiter. Und dass ich mich jetzt nun ausgerechnet für Verwaltung und Recht und so weiter interessiere, ist ja auch noch ein Zufall. Das ist ja immer nicht so schlecht, wenn man sich dafür auch interessiert, was man da so studiert. Ansonsten wäre mein Leben anders verlaufen.
Aber da tun sich ja Lücken auf, tatsächlich, Herr Schnelle, auch in diesem föderalen, nicht immer ganz Gleichklang, der da zu sehen ist.
Ja, aber ich glaube, dass diese Lücken jetzt auch nach und nach weiter geschlossen werden können. Frau Fössler, Sie sind ja ein absolut ideales Beispiel dafür, warum es wirklich wichtig ist zu sagen, ja, Abitur hat einen hohen Wert, aber, und das ist mir wirklich, wirklich an dieser Stelle auch mal wichtig, die anderen Schulabschlüsse, die wir haben, die haben ebenso einen extrem hohen Wert. Das sind ganz tolle junge Menschen, die einen Weg gehen können, auch einen Weg über die Hochschulen, aber vielleicht aus irgendwelchen persönlichen, privaten Gründen an der Stelle noch nicht so weit sind in dem Alter. Und deswegen ist das absolut überzeugend und deswegen gehen wir auch weiter daran zu sagen, wie kann man eigentlich auch Hochschulstudiengänge oder auch weitere Ausbildung, wie kann man das öffnen auf anderen Wegen als über das Abitur an der Schule.
Frau Forstler, ich danke Ihnen für den Anruf und für die Schilderung Ihrer Geschichte und dass Sie uns diesen Impuls gegeben haben. Frau Haré, Sie sind noch ein bisschen entfernt von der akademischen Karriere oder vom akademischen Weg. Wissen Sie denn schon, in welche Richtung Sie wollen?
Ja, ich musste ein wenig schmunzeln, als Frau Spinert meinte, dass viele Psychologie studieren wollen. Genau das ist nämlich auch mein Plan. Ich würde gerne jetzt mein Abitur nächstes Jahr zu Ende machen. Und hoffentlich werde ich dann an einer Uni angenommen und kann Psychologie studieren.
Spüren Sie denn da jetzt schon einen großen Druck sozusagen, dass Sie beim Abischnitt einfach ordentlich liefern müssen? Denn das ist ja der normale Weg oder der wahrscheinlich einfache Weg, um in ein Psychologiestudium hineinzukommen.
Auf jeden Fall. Also man ertappt sich manchmal selber, dass man im Internet guckt, welche Uni hat welchen NC, welcher Notenschnitt habe ich momentan selber, würde ich so mit reinkommen oder nicht. Und jede Note, die man dann verhauen hat, stresst einen dann immer. Dadurch, dass man ja weiß, dass es dadurch den Notendurchschnitt runterzieht und man ja diesen Notendurchschnitt braucht, um dann sein Traumstudium führen zu können.
Jetzt haben wir ja eben
Frau,
schon...
Frau Haré, darf ich Ihnen vielleicht gerne dazu was sagen? Weil mein eigener Weg war genauso. Ich habe auch so in etwa in der 11. Klasse gewusst, ich möchte gerne Psychologie machen. Und Sie haben es jetzt nur von der Notenseite her betrachtet, was für Noten muss ich dann haben. Betrachten Sie es aber auch mal von der, welche Kenntnisse muss ich dann haben, Seite. Nämlich für ein Psychologiestudium ist es wichtig, dass Sie Englisch können. Also belegen Sie Englischkurse so und lernen Sie da so viel wie möglich. Biologie brauchen Sie, Mathematik brauchen Sie. Also das ist auch nicht zu verachten und das vergessen wir, glaube ich, immer, wenn wir über die Noten sprechen. Die Noten sind ja nur ein Anzeichen dafür, wie gut kann jemand etwas. Und wenn Sie da jetzt investieren, die letzten Jahre, die Sie noch in der Schule haben, dann haben Sie wirklich beste Voraussetzungen für das Psychologiestudium oder für ein anderes Studium.
Auf jeden Fall. Deswegen habe ich mich auch gefreut, dass Sie das mit dem zweiten Kriterium angesprochen haben, mit Aufnahmeprüfungen, weil man genau dann seine Kompetenzen, die ja dazu führen, dass man das Studium beginnen möchte, zeigen kann und unter Beweis stellen kann.
Ja.
Herr Schnelle dazu?
Nein, ich finde das so nachvollziehbar, Frau Haré, in welcher Situation Sie sich gerade befinden und wie Sie das geschildert haben. Das ist, glaube ich, eine Situation, in der sich viele in vergleichbarer Jahrgangsstufe jetzt wie Sie befinden, die nächstes Jahr ihr Abitur machen wollen. Und ja, es ist ja die Frage, die von einigen aufgeworfen ist, wie gut sagt eigentlich die Note etwas aus über das, was man wirklich kann. Und im Moment haben wir Abiturvorgaben, die vielleicht Möglichkeiten der Schwerpunktsetzung selber ein bisschen einschränken. Und in Nordrhein-Westfalen sind wir jetzt auf dem Weg zu gucken, muss das eigentlich so bleiben? Also wenn ich vier Hauptfächer habe im Abitur, dann habe ich weniger Möglichkeiten, Fächer einzubringen, als wenn ich fünf habe. Und das sind eben Fragestellungen, die man auch perspektivisch in den Blick nehmen muss, ebenso wie die Prüfungsanforderungen. Und ich habe vollstes Verständnis, Frau Haré, für Ihre Situation.
Das Abitur und wie es heute aussieht und wie es in Zukunft aussehen könnte, das ist unser Thema heute bei Campus und Karriere. Es reden mit Birgit Spienart, Professorin für Psychologie an der Uni Heidelberg, Dirk Schnelle, Abteilungsleiter Schule im Ministerium für Schule und Bildung in Nordrhein-Westfalen und Helena Haré, Vorstandsvorsitzende der Landesschülervertretung in Thüringen. Und Sie, wenn Sie wollen, so wie Heidrun Braun-Schubert, die uns eine Mail geschickt hat. Sie schreibt, wie soll Lernen eigentlich zukünftig stattfinden, bezieht sich dabei auf ChatGPT und die künstliche Intelligenz und sagt, wird denn eigentlich beim Abitur dieses Können und Wissen auch geprüft? Herr Schnelle, Sie gestalten ja quasi auf ministerieller Seite Abiturprüfungen mit. Wenn man so ein Thema hat wie künstliche Intelligenz, das ja jetzt uns im Grunde erst in den vergangenen Monaten so richtig beschäftigt hat, wie schnell bringt man solche neuen Wissensinhalte rein in Abiturprüfungen oder auch andere Schulprüfungen?
Ja, wir haben immer mal wieder die Situation, dass in der Gesellschaft, in der Wissenschaft Sachen entstehen wie jetzt ChatGPT und künstliche Intelligenz, die relativ schnell von heute auf morgen eine wahnsinnig breite Akzeptanz und ein Verständnis auch in der Bevölkerung bringen. Und man hat immer wieder den Eindruck, Schule greift das nicht auf. Also Schule ist ein Raum, wo nicht stattfindet, was in der Gesellschaft gerade stattfindet. Und das kann natürlich so nicht sein. Also wir sind bei dem Thema ChatGPT und künstliche Intelligenz auch direkt auf die Schulen zugegangen. Wie kann man die eigentlich nutzen? Wie kann man die sinnvoll nutzen? Welche Chancen sind da drin vorhanden? Welche Risiken laufen aber auch mit? Was muss man beachten? Und wenn man das jetzt mit Blick auf die Abiturprüfung nimmt, dann muss man natürlich schauen, die Rahmenbedingungen für Abiturprüfungen müssen klar sein, wenn die Schülerinnen und Schüler in die Oberstufe einsteigen. Also ich kann nicht, während die Schüler in der Oberstufe sind, auf einmal Rahmenbedingungen für die Abiturprüfungen ändern. Das heißt also, diesen Zeitraum von den 3 Jahren dann für Oberstufe, der ist nicht direkt zu umgehen. Und wir haben jetzt einen Prozess, einen Änderungsprozess in Gang gesetzt, aber dass wir da unter 2 Jahren rauskommen, das sehe ich auch nicht. Also wir müssen schon gucken, wie kriegen wir aktuelle Entwicklungen auch zeitnah rein, aber wie kriegen wir auf der anderen Seite natürlich auch Verlässlichkeit weiterhin für die Schülerinnen und Schüler. Die müssen ja wissen am Ende des Tages, was sie auch erwartet.
Frau Haré, wie ist denn Ihr Gefühl, wie aktuell sind die Prüfungen, die Sie machen, jetzt schon in den Klausuren und auf die Sie dann vielleicht mit dem Abitur auch zulaufen?
Aktuell sind sie auf jeden Fall. Sie passen sich ja auch so ein bisschen erst recht jetzt in der 11. Klasse darauf an, was wir im Unterricht behandeln und hängt ja auch nochmal vom Lehrer ab. Beim Abitur, wie es momentan aussieht, kann ich es gar nicht so genau sagen. Was man aber natürlich bedenken muss, ist natürlich ChatGPT. Das ist für uns momentan auch als Landesschülervertretung ein sehr aktuelles und brisantes Thema, weshalb wir auch zusammen mit den Lehrern eine Veranstaltung planen, um einfach mal die Grenzen auszuloten. Was kann ChatGPT, wie kann es uns helfen, wie kann man damit arbeiten, ohne dass es jetzt als Betrug gilt oder man das den Schülern irgendwie negativ anrechnet.
Aber es ist ein Thema bei Ihnen, das heißt, es kommt vielleicht nicht in der Abiturprüfung vor, aber es kommt zumindest in der Schullaufbahn vor und das heißt, Sie gehen auch mit bestimmten Kompetenzen in diesem Feld dann anschließend in Ihren weiteren Weg.
Okay, ja.
Dann schauen wir mal weiter, was im Mailfach mittlerweile aufgelaufen ist. Unter anderem eine Zuschrift von Christiane Leistner, die sagt, die KMK hat es bisher nicht geschafft, das Abitur und den Weg dahin zu vereinheitlichen. Und solange das nicht passiert, wird der Abi-Durchschnitt ein ungerechtes Kriterium bleiben. Stimmt das, Frau Spienert?
Ein bisschen was wird da ja gerade wieder getan, um diesen Weg zum Abitur zu vereinheitlichen. Das ist eine schwierige Aufgabe. Da sind wir wieder bei den verschiedenen Bundesländern, die das in ihrer Hoheit alles selber regeln können. Und da viele Kompromisse, die man eigentlich machen müsste, nicht machen. Wenn man mal sagt, dann zu einem gewissen Zeitpunkt, da schaut man dann, okay, was ist denn erworben worden? Dann glaube ich, hat man schon eine Chance, das auf eine Art und Weise zu tun, dass man dann schon zu gültigen Aussagen kommen kann und sagen kann, okay, wer von dort kommt, der kann dieses besser und dafür jenes weniger gut. Und das ist schon aussagekräftig. Das sehen wir zum Beispiel immer dann, wenn wir schauen, sagt das Abitur eigentlich Studienerfolg vorher. Und das tut es. Und da haben wir auch nicht viel, was das besser könnte.
Sagt es denn tatsächlich den Studienerfolg im Fach vorher oder sagt es vorher, dass jemand gut mit dieser Art von Bildungssystem umgehen kann und dort Leistungen nachweisen, wie wir es nun mal haben in der Schule und eventuell auch im Studium?
Also es sagt es in Bezug auf den spezifischen Studiengang vorher, aber was natürlich richtig ist, ein Abitur zeigt auch, dass jemand Anforderungen eines Systems in der Lage ist zu bewältigen. Und wenn man das zum Beispiel in Bremen gezeigt hat, dann wissen wir nicht, wie würde die Person denn eigentlich in Bayern abschneiden. Wohlmöglich wäre sie da genauso gut, alle Anforderungen zu erfüllen. Und das zeigt auch, es wäre jetzt unfair zu versuchen, im Nachhinein zu korrigieren für das, was da an Unterschiedlichkeit rauskommt. Man muss wirklich dafür Sorge tragen, die Unterschiede von vornherein so klein wie möglich zu machen.
Das, Frau Spienert, würde ich sehr gerne mal aufgreifen, weil das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt, den Sie angesprochen haben, nämlich zu schauen, wie kann man Unterschiede, die es gibt, ob sie jetzt tatsächlich sind oder manchmal vielleicht auch gefühlt sind, das sei jetzt dahingestellt, aber wie kann man Unterschiede, die es gibt, tatsächlich abbauen? Und ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Also für uns ist diese Vereinbarung der Kultusministerkonferenz wirklich an der Stelle ein ganz wichtiger Schritt gewesen, weil sich eben fast alle Länder bewegen mussten oder bewegen müssen, um diese Rahmenvorgaben, auf die man sich vereinbart hat, auch wirklich einhalten zu können.
Schildern Sie die nochmal kurz, was da im Wesentlichen drin steht.
Ja, es geht um den Stundenumfang, welche Fächer müssen belegt werden, wie viele Fächer müssen belegt werden, was ist einzubringen, also wie viele Kurse am Ende des Tages zählen eigentlich für die Abiturprüfung. Da gab es riesige Unterschiede, auch zwischen den Ländern, wirklich spürbar. Und das ist jetzt alles sehr viel einheitlicher vereinbart, als es bisher war. Und jetzt sind die Länder natürlich aufgefordert, das auch schnellstmöglich für ihre Oberstufen dann auch anzupassen und umzusetzen. Das eine Land hat mehr Aufgaben noch vor sich als das andere.
Haben Sie, ich sehe ja. Sie hatten mich ja angesprochen. Ja. Das ist ein ganz wichtiger Baustein und toll, dass sich die KMK da bewegt hat. Gleichzeitig bleibt aber das Problem, dass man innerhalb dieses geteilten Rahmens unterschiedliche Stränge oder Milde bei der Bewertung von Leistungen ansetzen kann. Und solange wir dieses Problem nicht angehen und eben für unterschiedliche Referenzrahmen bei der Bewertung auch noch ein Korrektiv finden, solange bleibt das Abitur unterschiedlich.
Wir schauen mal, wie wir diese Diskussion weiter drehen mit einem Anrufer, einer Anruferin. Der Name wird mir gerade, ach, ist noch nicht da, höre ich gerade aus der Regie. Dann machen wir das gleich. Gehen erstmal zurück ins Mailfach und zu Detlef Bernd aus Bielefeld. Er sagt, viel zu viele junge Leute wollen studieren. Die Abbruchquote steigt ständig, ebenso seelische Probleme der jungen Leute. Dank G8 sind viele Erstsemester zu jung. Und er sagt dann, eine Möglichkeit wäre, um das auszugleichen, Work and Travel und vielleicht noch eine Berufsausbildung, eventuell auch parallel zum Studium. Aber er sagt, insgesamt fokussieren wir uns zu sehr aufs Abitur und in den Gymnasien müsste auch eine bessere Berufsberatung stattfinden. Unterschreiben Sie das, Herr Schnelle?
Das unterschreibe ich. Das unterschreibe ich genau so. Wir haben einen immensen Fachkräftemangel in ganz Deutschland und dem kommen wir nicht nach, wenn wir weiterhin nur sagen, dass das Abitur ist der einzig wertvolle Abschluss in Deutschland. Ich hatte das eben schon mal angekündigt. Es ist doch mindestens so wichtig und so gut, wenn man andere Schulabschlüsse, einen mittleren Schulabschluss, eine Fachhochschulreife oder auch einen ersten Schulabschluss erwirbt und dann andere Kompetenzen, die vielleicht in Schule eine untergeordnete Rolle spielen, aber man die dann auch im Berufsleben sehr, sehr erfolgreich einsetzen kann. Und da haben wir wirklich einen ganz engen Blick drauf. Da steckt ein Riesenpotenzial noch drin.
Wie ist das bei Ihnen, Frau Harre? Haben Sie so im Freundes- und Bekanntenkreis das Gefühl, dass da tatsächlich auch so eine, ja, im Grunde zu wenig Blick geworfen wird auf das, was möglicherweise mit Berufsausbildungen möglich wäre?
Es kommt drauf an. Ich komme aus einer Familie, die teilweise akademisch ist, aber teilweise auch Ausbildungen absolviert haben. Aber ich glaube, es hat sehr viel mit dem Mindset generell in der Gesellschaft zu tun. Das Abitur wird angesehen und gleichgesetzt mit Intelligenz und der Schlauheit einer Person, was natürlich nicht stimmt. Und das ist so das größte Problem, dass jemand, der kein Abitur machen möchte, gleich gefragt wird, ja, warum nicht, probier's doch einfach mal. Schaden kann's ja nicht und man die Person vielleicht sogar als dumm abstempelt, was auf gar keinen Fall wahr ist. Und ich glaube, ein weiteres Problem ist, dass man das akademische Wissen über die handwerklichen Fähigkeiten setzt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel zwei linke Hände habe und nicht mit Holz oder irgendwelchen anderen technischen Sachen umgehen kann oder mit anderen handwerklichen Sachen, dann ist das ein großes Problem, als wenn ich zum Beispiel Mathe nicht gut kann.
Das passt auch zur Zuschrift von Petra Schmidt. Sie ist selber Professorin, steht hier jetzt nicht dabei, welches Fach. Sie schreibt uns aber, um studieren zu können, gibt es außer dem Abi vielfältige Möglichkeiten, wenn man eine Lehre hat. Dazu dient der europäische Qualifikationsrahmen, der alle Bildungsstufen und Bildungsalternativen miteinander in Beziehung setzt. Und damit kann dann zum Beispiel auch ein qualifizierter Handwerker studieren. Frau Spienert, wie groß ist denn Ihr Interesse zum Beispiel in der Psychologie zu sagen, wir holen uns auch Leute dahin, die wirklich ungewöhnliche Wege gegangen sind, vielleicht eine, nehmen wir mal, Schreinerausbildung gemacht haben vorher?
Ja, wir wollen durchaus Studierende, die auch ungewöhnliche Lebensläufe haben. Wir gucken dann aber eher nach affinen Ausbildungen. Mhm. Also hat jemand schon berufliche Erfahrungen gesammelt in etwas, was dann eben schon Teile der praktischen Anwendung dessen sind, was man im Studium lernt? Das trifft jetzt für den Schreiner nicht so zu. Aber wenn jemand in der Pflege gearbeitet hat oder solche Studierenden, das zählt als ein besonderes Kriterium dann für die Zulassung zum Psychologiestudium.
Wie groß, oder kann man das überhaupt sagen, wie groß sollte denn der Anteil in den Studiengängen sein von Menschen, die nicht übers Abitur kommen? Gibt es da so eine Faustregel? Also wir nähern uns dem Jahr und es gibt in vielen Fächern die Optionen bis hinein in die Medizin. Aber das sind ja immer noch relativ kleine Kohorten, die dann ohne Abitur kommen. Würden Sie jetzt sagen, aus Sicht der Psychologie, es gibt eine Obergrenze bei 10, bei 20, bei 50%? Oder spielt das eigentlich an dem Punkt gar keine Rolle?
Ich glaube nicht, dass man das sagen kann, dass es solche Prozentsätze gibt, wo man dann sagt, dann ist es gut. Sie haben recht, es ist im Moment noch wenig und man sollte auch was dafür tun, dass einfach diese Mobilität erhöht wird, dass man sowohl ohne Abitur in Studiengänge reinkommt, aber auch mit Abitur in Ausbildungen. Das ist ja im Moment schon die Realität, dass nahezu 50% der Abiturienten erstmal in eine Ausbildung gehen. Das ist wunderbar. Also ich glaube, wir sind da schon auf einem ziemlich guten Weg.
Das Abitur und welche Aussagekraft es hat, unser Thema heute bei Campus und Karriere. Sie können noch anrufen, 00800 4464 4464. Sie können uns auch eine Mail schicken an campus@deutschlandfunk.de. Thomas Meyer hat das getan Und er fragt an den teilnehmenden Vertreter des Ministeriums, das ist Dirk Schnelle vom Ministerium für Schule und Bildung in Nordrhein-Westfalen, sagen Sie doch mal ein Beispiel für Besonderheiten, die wirklich unterschiedliche Prüfungen in den einzelnen Bundesländern rechtfertigen. Ich glaube, das schreibt ein Anhänger einer Zentralabitursidee.
Also ich greife das gerne auf, was Herr Mayer gefragt hat, auch zu Recht gefragt hat. Ich glaube, es geht weniger um das Thema die eigentliche Prüfung, aber wir können in einer Prüfung oder wir sollten in einer Prüfung ja das abprüfen, was vorher auch in der Schullaufbahn angelegt wurde. Wir können ja nicht die Prüfung ist kein Selbstzweck und darf das auch nicht sein. Also es geht ja um den Kompetenzerwerb und da muss man einfach feststellen, dass die Bundesländer im Moment wirklich recht unterschiedlich unterwegs sind. Wir haben Bildungsstandards, die gelten bundesweit. Das sind Leitlinien, an die wir uns halten, aber es gibt eben auch Gestaltungsspielräume für die Bundesländer und da ist die Situation in einer Stadt wie Berlin dann möglicherweise eine andere als in einem Land wie jetzt Schleswig-Holstein und das ist sehr schwer, alles übereinander zu bringen. Die Prüfung am Ende, die nimmt ja nur in den Blick inhaltlich, was ist eigentlich vorher angelegt wurde, was waren vorher die Schwerpunkte im Unterricht und da gibt es Angleichungen, aber es gibt ja auch zu Recht immer noch Unterschiede mit unterschiedlichen Schwerpunkten, die auch das Umfeld von Schule und die Besonderheiten des Bundeslandes auch abbilden und das halte ich auch für gut so.
Sind vielleicht auch einfach so simple Dinge wie Sprachkurse oder bestimmte Fächer, dass man vielleicht in Nordrhein-Westfalen eher Niederländisch möglicherweise als Prüfungsfach hat und vielleicht in Brandenburg eher Polnisch, solche Dinge?
Das ist so. Also wir bieten Niederländisch an, wir bieten Polnisch an, aber die Belegzahlen sind natürlich völlig andere, weil wir hier direkt an der Grenzregion sind zu den Niederlanden und da sehr enge Kontakte haben. Deswegen ist das bei uns ein großes Thema. Ich weiß nicht, wie es in Thüringen ist bei Frau Haré, ob auch die Option Niederländisch in Thüringen gegeben ist, aber das ist eine wirkliche Besonderheit hier.
Haben Sie es zufällig im Kopf, Frau Haré, ob Sie Niederländisch machen könnten?
Da bin ich mir sehr sicher, diese Möglichkeit haben wir nicht.
Wir kommen zu Herrn Birringer, der uns angerufen hat. Schönen guten Tag.
Hallo.
Herzlich willkommen in dieser Runde. Was können wir für Sie tun?
Naja, ich habe eben zugehört und möchte doch darauf hinweisen, dass vielleicht, um es für die Zuhörer auch deutlicher zu machen, wir bei der Frage, bei der Wertigkeit des Abiturs unterscheiden müssen zwischen Abitur und Abiturnote, weil da so ein bisschen durcheinander gegangen ist, kann ich auch ohne Abitur studieren und wie wichtig ist die Abiturnote? Wir müssen also unterscheiden, dass es zum einen, ich nehme an, ich rufe jetzt als jemand, der an der Uni Rostock arbeitet, also Mecklenburg-Vorpommern, das Landeshochschulgesetz irgendwie im Hintergrund hat, aber ich denke, das wird in anderen Bundesländern ähnlich sein, dass es natürlich die Möglichkeit, oder dass es einerseits das Abitur die entscheidendste das entscheidendste Auswahlkriterium oder die Abiturnote, das entscheidendste Auswahlkriterium bei zulassungsbeschränkten Studiengängen ist. Da wurde, glaube ich, vor ein paar Minuten von den verschiedenen Quoten und dass es auch Tests gäbe, über die man seine Chancen auf einen Studienplatz verbessern könnte, das ist alles richtig. Das setzt aber trotzdem immer voraus, dass ich Abitur habe. So, und dann müssen wir das unterscheiden davon, dass es, das wurde auch gesagt, natürlich auch ohne Abitur möglich ist, ein Studium aufzunehmen, über Zugangsprüfungen, über die leider bundesweit sehr unbekannte sogenannte Aufstiegsqualifikation. Das heißt, wer einen Meisterbrief oder eine vergleichbare, in einem anderen Ausbildungsberuf eine vergleichbare zusätzliche Qualifikation hat, dann wird diese sozusagen dem Abitur gleichgesetzt. Also dann ist das meine Eintrittskarte in ein Studium, ohne dass ich Abitur habe. Aber bei der Auswahl, bei Zulassungsbeschränkungen, da geht es eben um die Abiturnote. Und Ihre Diskussion dreht sich ja, glaube ich, hauptsächlich darum, dass es so eine vermeintliche Ungerechtigkeit zwischen den Bundesländern gäbe, dass also Leute mit gleichem Leistungsniveau in dem einen Bundesland ein besseres Abitur machen als in dem anderen. Das hat, solange sie Abitur haben, für den Hochschulzugang ja erstmal überhaupt gar keine Auswirkungen, wird nur dann spannend, wenn ich mir einen zulassungsbeschränkten Studiengang aussuche und das Thema Numerus Clausus eine Rolle spielt. Und da und nur da spielt die Abiturnote eine Rolle. Und dann müssen wir wieder unterscheiden, dass es die sogenannten örtlich zulassungsbeschränkten und die sogenannten bundesweit zulassungsbeschränkten. Also Medizin, Psychologie wird ja immer als Beispiel angeführt. Das sind die bundesweit zulassungsbeschränkten und da soll ja eigentlich das relativ komplizierte mathematische Konstrukt dahinter dafür sorgen, dass eben diese Unterschiede von Bundesländern eben nicht ins Gewicht fallen, weil ich eigentlich, nicht eigentlich, weil ein Bewerber mit einem Abitur aus einem Bundesland XY bei der Zulassung für Medizin zum Beispiel, egal wo er sich bewirbt, nur konkurriert mit anderen Bewerbern, die in seinem selben Bundesland Abitur gemacht haben. Das war jetzt ein bisschen technisch, gebe ich zu. Ich weiß nicht, ob einer der Anwesenden das noch genauer auseinanderdröseln kann.
Sie haben wichtige Punkte angesprochen, glaube ich. Und ich gebe erstmal an Frau Spienert und dann, glaube ich, Herr Schnelle wollte auch noch was dazu sagen.
Bin sehr dankbar für den Beitrag, weil wir haben hier immer so ein bisschen salopp über das Abitur als Zugangsvoraussetzung gesprochen. Genauer müssten wir ja Hochschulzugangsberechtigungsnote sagen. Und das muss eben nicht immer das Abitur sein. Und jetzt haben Sie sogar noch genauer eben über diese verschiedenen Dinge gesprochen. Was ich nicht ganz nachvollzogen habe, Sie haben gesagt, bei der Medizin konkurriert man nur mit den Personen aus dem gleichen Bundesland. Das ist doch aber nicht der Fall. Wie haben Sie es gemeint?
Da müsste man jetzt...
Vielleicht doch, machen wir da nochmal eine eigene Sendung zu. Das können wir natürlich machen.
Da müsste jetzt ein Mathematiker einsetzen, der das de Hondtsche und andere mathematische Verfahren erklären würde. Aber es ist im Prinzip so, dass...
Ich glaube, die Idee ist immer kommuniziert,
dass dies so ist.
Also es wird zumindest kommuniziert, dass der unterschiedliche Notendurchschnitt, der in Bundesländern zu beobachten ist, keinen Einfluss darauf hat, auf die Chance, einen Medizinstudienplatz oder Psychologie oder was auch immer zu bekommen.
Auch das ist ein bisschen salopp gesagt. Man korrigiert hinterher. Also dann gibt es diese Rangfolgen, die dann dazu benutzt werden, das auszugleichen, was zwischen den Bundesländern an Unterschiedlichkeit besteht. Und deshalb hatte ich eben gesagt, das ist eigentlich nicht fair, weil wenn dann jemand aus einem Bundesland, wo man weiß, da sind die Abiturnoten nicht so, so gut, wie sie eigentlich sein sollten, das ist jetzt auch wieder missverständlich ausgedrückt, man kann es hinterher jedenfalls nicht wirklich korrigieren. Und deshalb ist das eigentlich immer unfair, wenn man das versucht.
Herr Schnelle?
Ja, es ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den Herr Beringer, den Sie angesprochen haben, nämlich das Thema, welche alternativen Möglichkeiten habe ich noch, um eine Hochschulzugangsberechtigung zu bekommen und gibt es diese Möglichkeiten, müsste man diese Möglichkeiten eigentlich noch viel transparenter machen und noch viel mehr aufklären über die Möglichkeiten? Vielleicht ist das ja für einige junge Menschen eine echte Option, das zu machen. Und das würde ich jetzt sehr gerne auch mitnehmen, um zu sagen, das schauen wir uns nochmal an. Also klären wir eigentlich über diese Optionen auf und haben junge Menschen frühzeitig auch diese Option vielleicht im Blick für sich selber.
Herr Beringer, danke Ihnen für diesen Anruf und wir kommen zu einer letzten Runde hier bei uns im Studio. Und ich würde gerne mit Ihnen beginnen, Herr Schnelle. Gibt es eine Abiturerinnerung, die Sie selber haben an Ihr eigenes Abitur oder vielleicht auch an die Zeit, als Sie Schulleiter waren, wo Sie sagen, das ist so ein Punkt, der bleibt mir so tatsächlich dauerhaft in Erinnerung?
Also mein eigenes Abitur, ich hatte noch die Möglichkeit, in zwei Naturwissenschaften, Biologie und Chemie, als Leistungskurs Abitur zu machen. Und ich erinnere mich noch wirklich sehr, sehr gut, als durch eine KMK-Entscheidung diese Option zunichte gemacht wurde und wir im Moment nur die Möglichkeit haben, eine Naturwissenschaft reinzubringen, so als naturwissenschaftlich geprägter
Mensch. Ist Ihnen zu wenig.
Ist das wirklich, war das ein echter Punkt, das muss ich so sagen, ja.
Frau Spienert, gibt es bei Ihnen eine Erinnerung ans Abitur?
Ich erinnere mich gerade an mein Abitur, das ich in NRW gemacht habe und ich war sehr glücklich und dankbar, dass ich Psychologie als viertes Prüfungsfach haben konnte. Das hat mich hervorragend auf mein späteres Studium vorbereitet. Da bin ich sehr, sehr dankbar.
Frau Harre, Ihre Abiturprüfung können Sie noch nicht erinnern, weil die erst im nächsten Jahr stattfindet, wenn alles gut läuft. Gibt es einen Wunsch, den Sie haben, von dem Sie sagen, Mensch, das wäre wirklich toll, wenn das eintreten würde, passieren würde, außer natürlich, dass es ein rundum gutes Abitur wird, sehr gutes Abitur?
Also natürlich, ich hoffe auch auf das bestmögliche Ergebnis, aber ich glaube, man sollte einfach sich immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass es nur erst recht die Abiturprüfungen nur eine Momentaufnahme sind, dass da unfassbar viele Faktoren mit reinspielen. Und ich weiß noch, Das sind jetzt meine Erinnerungen, aber aus der 5. Klasse, als das Abitur noch sehr weit entfernt war, dachte ich immer, Mensch, das Abitur brauche ich mir gar keine Gedanken machen, das ist vergleichbar objektiv. Und umso größer ich geworden bin und jetzt erst recht, als ich in der Oberstufe angekommen bin, sieht man erstmal, was diese Fächerwahl alles macht und wie unobjektiv, fast schon subjektiv das Ganze ist, ob zum Beispiel ein Kurs zustande kommt oder nicht. Und dass man sich das auch vielleicht als Elternteil immer wieder ins Gedächtnis ruft, dass das nicht nur davon abhängt, wie viel Mühe man sich als Schüler gibt, sondern auch von vielen anderen Faktoren, die man selber nicht bedingen kann.
Ein Plädoyer für Gelassenheit von Helena Haré von der Landesschülervertretung Thüringen am Schluss dieser Sendung. Ich danke ihr fürs Teilnehmen, genauso wie Birgit Spienert, Professorin für Psychologie an der Uni Heidelberg und Dirk Schnelle vom Ministerium für Bildung und Schule. Schule und Bildung, so rum heißt es, in Nordrhein-Westfalen, dort Abteilungsleiter Schule. Und vor allem danke ich Ihnen, die Sie angerufen haben, gemailt haben und uns mit Fragen, Anregungen und Hinweisen, Meinungen zum Thema Abitur und Abiturprüfung bombardiert haben. Mein Name ist Armin Himmelrath. Machen Sie es gut.
Campus und Karriere, auch auf Twitter.
Twittern Sie mit?
DLF Bildung.